Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ausgelacht werden, nicht mitmachen dürfen, fiese Sachen über sich hören. Das hat weltweit etwa jeder 10. Schüler oder Schülerin schon einmal erlebt. Leider. Die Tendenz ist steigend, denn den richtigen Umgang mit diesem Thema zu finden, das fällt allen schwer, Lehrern, Eltern, selbst Sozialarbeitern. Sie verharmlosen das Verhalten der Kinder oder Jugendlichen. Wie falsch das ist, zeigen neueste Studien. Denn nicht nur die Opfer von Mobbing leiden, sondern auch die Täter. Ungebremst neigen diese Kinder zu übermäßigem Risikoverhalten. Sie trinken mehr, rauchen und haben Probleme mit ihrem sozialen Umfeld. Was also muss sich ändern? Lydia Heller hat für uns mit den Fachleuten gesprochen.
Dienstag früh, Schulpsychologisches Beratungszentrum Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Ein kleines Büro, in der Ecke drei schwarze Ledersessel um einen Couchtisch.
Ja, Sankowski, hallo.
Gegenüber von Schulpsychologin Diana Sankowski sitzt Paul, 15.
Also ja, auf unserer Grundschule war das so, dass es irgendwie so eine Art Routine gab, dass irgendwie immer pro Monat irgendwie so eine Person, ich sag mal, gemobbt wurde, also immer ausgeschlossen. Und ja, die Personen haben sich dann halt immer nicht in die Schule getraut, weil sie halt Angst hatten, beleidigt zu werden oder ausgelacht. Und die haben dann halt immer vor der Schule auf einen Lehrer gewartet oder halt auf einen Freund oder so. Dann sind sie halt reingegangen.
In so einem Fall würde ich das erstmal hervorheben, wie großartig ich das finde, dass dieses Problembewusstsein da ist. Denn Mobbing ist ja ein Gruppengeschehen und jede und jeder Einzelne nimmt da eine bestimmte Rolle ein.
Das Gespräch ist kein echtes Beratungsgespräch. Paul heißt in Wirklichkeit nicht Paul. Und ob er die Person ist, die gemobbt wurde, der Freund, der geholfen hat oder einfach ein Beobachter, das wissen wir nicht. Denn wenn es um Mobbing oder Bullying in der Schule geht, also um systematisches Schikanieren über einen längeren Zeitraum, dann ist eine Sache besonders kompliziert. Darüber zu reden.
Weil alle Beteiligten Interesse daran haben, das zu verheimlichen. Die Betroffenen sind natürlich von Scham auch geplagt und wollen nicht, dass irgendwelche Vorfälle, die es gegeben hat, bekannt werden, weil das schambehaftet ist, dass ihnen sowas passiert und sie sich nicht angemessen zur Wehr gesetzt haben. Die Akteure wollen das natürlich auch nicht, weil sie entsprechend mit Sanktionen rechnen müssen. Also die halten das geheim und je älter die Jugendlichen werden, umso besser gelingt es ihnen, das geheim zu halten.
Er hat die nicht direkt angesprochen auf das Problem, dass er sich nicht reintraut, sondern er ist hingegangen und hat ein Gespräch angefangen wegen einem Fach oder so, um da dann halt zu zweit in einem Gespräch reinzugehen. Es waren alle so Jungs, Mädchen, also es ging jetzt nicht nur so eine Gruppe Jungs, eine Gruppe Mädchen, es war so gemischt.
Bisher sind Psychologen und Bildungsforscher davon ausgegangen, dass Mädchen anders mobben als Jungen, sagt Annette Wolgast von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Da wurde in der vorangegangenen Literatur berichtet, dass bei Jungen eher das physische Bullying oder Schikanieren vertreten ist. Also das heißt, Jungen greifen sich eher körperlich an. Und bei Mädchen ist eher das sogenannte relationale Schikanieren vertreten. Das ist eher so das schlecht über jemand reden oder verbal, indirekt jemand schikanieren.
Zusammen mit ihrem Kollegen Matthias Donath hat die Bildungsforscherin Daten der Weltgesundheitsorganisation zur Lebenssituation von etwa 3000 Jugendlichen aus den USA, Deutschland und Griechenland analysiert. Ihr Ergebnis?
Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen den Täter- und Opfererfahrungen zwischen Mädchen und Jungen.
Allgemein berichten Jugendliche mit sogenannter Opfererfahrung eher über internalisierende Probleme wie Bauch- oder Kopfschmerzen. Bei Jugendlichen mit Tätererfahrung dagegen finden sich eher Risikoverhalten und Verhaltensprobleme, Rauchen, Trinken oder Niedergeschlagenheit. Ob diese Faktoren Ursachen oder Folgen von Mobbing sind, ist dabei nicht klar, sagt Annette Wolgast. Gezeigt habe sich aber, je mehr Tätererfahrung jemand hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Risikoverhalten und Verhaltensprobleme vorliegen. Und?
Mädchen haben ähnliches Risikoverhalten berichtet wie Jungen. Und das ist neu. Bisher wurden Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen im Risikoverhalten berichtet. Es wurde berichtet, dass Mädchen eben weniger Alkohol und weniger Tabak zu sich nehmen als Jungen. Und diesen Unterschied konnten wir allerdings nicht mehr feststellen.
Überrascht waren waren die Forscher zudem davon, dass sowohl Mobbing-Opfer als auch Täter über ähnliche Probleme mit ihrem sozialen Umfeld berichteten.
Das haben wir überhaupt nicht erwartet, dass nicht nur die Opfer Schwierigkeiten haben, mit Freunden zu sprechen. Das ist auch schon bekannt aus der Literatur. Sondern dass eben auch die Täter Schwierigkeiten haben, mit Freunden zu sprechen, obwohl von den Tätern ja bisher immer angenommen wurde, dass sie ja so ein so starkes soziales Netzwerk haben. Und diese Leichtigkeit, mit Freunden zu sprechen, konnten wir aber eben nicht finden.
Die Studienergebnisse stützen Beobachtungen aus der Beratungspraxis, wonach sogenannte Mobbing-Opfer und Täter ihre Rollen wechseln können. Die Anna Sankowski.
Die Opfer können durchaus auch lautstark sich zur Wehr setzen, tretend, weinend und so weiter und dabei selbst Grenzen verletzen. Und dann ist es schwer zu erkennen, dass sie in dieser Rolle drin sind. Und wer mal betroffen war, versucht das in der nächsten Gruppe auf jeden Fall zu verhindern. Kommt dann vielleicht in die Rolle des Mitläufers, des stillen Mitläufers oder auch desjenigen, der mitlacht. Oder bei einem Schulwechsel dann meinetwegen gleich voran lieber derjenige sein, der es tut. Dann ist die Gefahr geringer, selber wieder in die betroffenen Rolle zu kommen. Das sind Geschichten, die mir durchaus schon begegnet sind.
Die Mobber waren keine spezifischen Personen, sondern es war eigentlich immer wie beim Kreislauf, jeder mal dran. Und wenn jeder einmal gemobbt wurde, ging es halt einfach wieder von vorne los, weil es halt so eine Art Klassenspiel oder so war.
Ja, beiden scheinen ja Strategien zu fehlen, sich soziale Anerkennung auch auf angemessene Art und Weise zu holen. Das wissen sie auch und sie sind eigentlich auch glücklicher, wären glücklicher, wenn sie andere Wege finden würden.
Präventionsstrategien gegen Mobbing setzen daher in letzter Zeit verstärkt darauf, mit Schülern zu trainieren, wie sie miteinander auf Augenhöhe ins Gespräch kommen können. Dabei rücken neben den Opfern von Mobbing zunehmend auch die Täter in den Fokus. Sie werden nicht mehr als Täter vorgestellt, sondern in einem gleichberechtigten Rahmen wird versucht, die Ursachen für den Mobbingvorfall insgesamt zu ergründen.
Man macht mit, weil man halt sich dann auch einfach stärker fühlt, wenn man so aus dieser Mobbingphase kommt. Dann bist du auf einmal der Mobber, dann weißt du so, erstens, du hast Leute hinter dir auf einmal und du bist nicht so der so allein in der Ecke steht. Du fühlst dich einfach in dem Moment besser. Aber wenn du dann so in 2-3 Monaten drauf zurückblickst, dann fällt dir auf, Mobbing ist scheiße und es bringt doch absolut überhaupt nichts.
Gut so. Lydia Heller über das, was Mobbing mit jungen Menschen macht. Bleibt zu hoffen, dass Schulen und Eltern endlich aufwachen und das Problem ernst nehmen. Präventionsprogramme ins Leben rufen, die den Zusammenhalt innerhalb der Schulklassen stärken. Das ist ja wichtig, haben die Forscher gesagt.